Dein Hund frisst ständig Gras, hat Durchfall oder sogar Juckreiz? Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Das Sensitive-Futter von Hey Holy wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Sichere dir jetzt 35% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Studio Blau-Gelb heute mit Stammspieler Benjamin Kessel. Eintracht Sportgeschäftsführer spricht mit uns über die Causa Sven Köhler, über den wilden Transferwinter, nimmt uns ein bisschen mit, worauf es da so ankommt und erzählt, warum er selber früher eigentlich ein ekelhafter Spielertyp war. Viel Spaß.
Studio Blau-Gelb mit dem SBG-Stammspieler Benjamin Kessel, Eintrachts Sportgeschäftsführer, erklärt uns die Transferperiode und all das, was rundherum passiert ist. Vielleicht ganz kurz und auch nur in einer Minute. Benny, gestern 2-3 in Bielefeld. Wie ist es für dich gelaufen?
Beschissen wie für alle Beteiligten. Ich glaube, wir haben uns viel mehr vorgenommen. Hätten auch mit einer besseren Leistung, glaube ich, was mitnehmen können. Aber waren gestern nicht am Limit und wenn wir nicht am Limit sind, dann reicht es am Ende auch nicht. Deswegen unterm Strich muss man sagen, eine verdiente Niederlage.
Frenkerts Tor, ist dir auch so ein Ding mal in deiner Karriere vom Schlappen gerutscht?
Gegen Preußen Münster, mein letztes Tor für die Eintracht.
Auch so ein Ding?
Ja, nicht ganz so schön, aber ähnlich.
Ähnlich schön.
Ja, aber Frenki wollte ihn ja eigentlich nach links schießen, oder? Also
ich glaube, er wollte passen.
So aus, als wenn er nach links schießen will, rutscht ihm drüber und dann macht er so eine schöne Kurve, aber hat natürlich genau gesessen.
Schönes Ding, oder?
Ja, überragend.
Kannst du nichts anderes zu sagen.
Nee, also hat er super gemacht. Ich glaube, er wusste nicht mal weiter, wo er hinlaufen soll. Er hat gedacht, schießt mal und das Ding schlägt im Knick ein. Deswegen tolles Tor.
Aber genau, grundsätzlich, du hast es gesagt, zu wenig, 2-3 verloren. Besonders die Standards, da wirktet ihr arg anfällig. Auf der einen Seite, Bielefeld hat es gut gemacht, glaube ich, auch gut geschossen. Aber kann man dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders noch verteidigen, oder?
Ja, dass Tim Handwerker gute Ecken schlägt, das wissen wir jetzt nicht erst seit gestern, sondern haben wir letztes Jahr schon Probleme gehabt, als er bei Jahn Regensburg gespielt hat. Da haben wir schon ein Eckentor dadurch kassiert. Bei 9 Ecken, die wie Brandbomben reingeflogen kommen, ist es schwierig zu verteidigen und trotzdem nicht unmöglich. Wir waren bis vor dem Spieltag die Mannschaft, die Ecken am besten verteidigt hat, die wenigsten Gegentore kassiert hat. Ich glaube, offensiv haben wir noch deutlich Luft nach oben. Jetzt hatten wir gestern nur eine, aber allgemein, was Standardsituationen angeht, müssen wir besser werden, gerade in dieser engen zweiten Liga. Am Ende haben wir dann zu viele Ecken zugelassen. Eine ist am Ende durchgerutscht, was total unglücklich war. Aber unterm Strich müssen wir ehrlich zu uns selbst sein, dass wir gestern auch nicht mehr verdient hatten.
Gut, haken wir Bielefeld ab, ziehen die Lupe aufs große Ganze und wir starten mit ein paar Fragen der Leute, die sich das hier immer antun. Ich hole dazu mal der Gerät raus. Und es sind kurze Fragen, schnelle Antworten. Muss jetzt nicht zu schnell ausufern oder zu weit ausufern lassen. Also L381BS fragt, benötigt Eintracht ein neues Stadion?
Irgendwann mal sicher, ja.
Und ist das realistisch, dass jetzt da irgendwas mal angedacht wird?
Zumindest müssen die Gespräche aufgenommen werden. Glaube ich beim letzten Podcast schon gesagt, dass der Pachtvertrag noch 5 Jahre läuft. Aber langfristig bist du, glaube ich, mit diesem Stadion nicht konkurrenzfähig. Auch was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeht. Und da muss natürlich jetzt mal schnellstmöglich meiner Meinung nach ein Auftakt gemacht werden. Wurde jetzt auch ein Infrastrukturausschuss gegründet. Aber nicht nur bezüglich des Stadions, auch was ein mögliches neues Trainingszentrum irgendwann mal angeht. Aber wenn ich mir was wünschen könnte oder was für mich mit Sicherheit alternativlos ist, ist der Standort. Ich glaube, jeder möchte an der Hamburger Straße bleiben, aber ich glaube, hätte die wenigsten was gegen ein reines Fußballstadion.
Du? Auch nicht. Herzlich willkommen, Tobias Feuerhahn.
Hallo, ich habe gehört, ich höre einfach erstmal zu hier.
Okay, zweite Frage. Von Tim Sky Fischer fragt, was hast du unter deinem Vorgänger erlebt, das du unbedingt anders machen wolltest?
Ich glaube, wir sind von Grund auf unterschiedliche Typen, Peter und ich. Trotzdem habe ich viel von ihm lernen dürfen, auch wenn es nur ein halbes Jahr war. Aber so pauschal kann ich das gar nicht sagen, weil wir grundsätzlich ganz, ganz verschiedene Typen sind.
Okay, vielleicht eine einfachere Frage im Nachgang. Dome 1406, wer war dein ekelhaftester Gegenspieler?
Ich glaube, ich habe mich immer schwer getan gegen die wuseligen Außenbahnspieler, gerade zu Bundesliga-Zeiten. Ribéry, Son, Robben.
War jetzt nicht die schlechteste.
Kenne ich überhaupt nicht, weißt du?
Dadurch mit meiner Körperstatur war es einfach schwierig, gegen diese kleineren Spieler im Allgemeinen zu spielen.
Und so richtig eklig, der auch so abseits im Rücken des Schiedsrichters mal irgendwo hingekniffen hat?
Das ist auch mal vorgekommen, aber ich war ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ne?
Also du würdest sagen, dass du meistens der ekelhaftere Gegner warst.
Wahrscheinlich, ja.
Okay, sehr gute Antwort. Jonas Horm fragt, wieso lassen sich so viele Vereine auf die Variante Leihe mit Kaufoption ein?
Ja, es gibt generell im Profifußball natürlich immer mehr Laien, als es noch vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war. Aber ich glaube, dass du einfach als Verein, gerade wie wir als Eintracht Braunschweig, auch die Möglichkeit hast, Spieler in einem Segment wie zum Beispiel auch aus der Bundesliga zu holen, wo zum Teil auch noch subventioniert wird, weil anders könnten wir uns den Spieler gar nicht leisten. Mhm. Und wir uns natürlich auch den Vorteil haben, ihn uns noch ein halbes Jahr oder wie bei Jovan vielleicht auch anderthalb Jahre anzuschauen. Passt es auch menschlich, passt es sportlich, entwickelt er sich so, wie wir uns das vorgestellt haben, um dann die Entscheidung zu treffen, ob du die Kaufoption ziehst oder nicht. Wichtig mir dabei ist immer, dass du die Kaufoption so realistisch wie möglich hältst, um auch wirklich dann den Transfer am Ende durchsetzen zu können, weil es bringt ja nichts, wenn man jetzt nach außen hin es toll verkauft, Laie mit Kaufoption, die ist bei 12 Millionen, kann auch mal gut gehen wie bei Zimas, aber in der Regel sollte die schon im realistischen Rahmen sein.
Das heißt, Jovan Mijatovic liegt bei 4 Millionen?
Knapp drunter.
Okay. Nächste Frage. Tim 9959. Warum alles immer so wild?
Was ist denn die Definition von wild?
Ich glaube, da spielt er auf den letzten Transfertag an, dass da dann doch noch so viel umhergelaufen ist. Wobei ich glaube, einen Grund dafür werden wir auch noch mal eruieren.
Ja, du bist als Eintracht Braunschweig nicht immer in der Lage, schon jeden Deal, den du machen möchtest, Anfang Januar umzusetzen. Natürlich ist es unser aller Wunsch, die Mannschaft so früh wie möglich zusammen zu haben. Das ist im Sommer nichts anderes wie im Winter. Und trotzdem haben wir Dinge von langer Hand vorbereitet mit den Spielern, wie zum Beispiel mit Aaron Opoku, wo der erste Kontakt schon im Dezember war und den wir dann schlussendlich 5 Minuten vor Transferperiode eingetütet haben oder vor Ende der Transferperiode eingetütet haben. Deswegen, du bist ja immer in einem Abwägungsprozess, ob du, sagen wir mal, auf Nummer sicher gehst und vielleicht die Nummer 2 oder 3, die sofort verfügbar ist, nimmst. Oder wie jetzt in dem Beispiel Aaron, auf deinen Wunschspieler wirklich bis auf die letzten Minuten wartest. Und es ist, dafür steht zu viel auf dem Spiel, aber irgendwo ist es dann auch, habe ich beim NDR, glaube ich, schon mal gesagt, so ein kleines Gambeln. Mhm. Aber in dem Fall ging es dann gut.
Okay, dein Lieblingsbäcker? Von Ricardo Privat 08.
Es gab immer mal einen Bäcker an der B1, da bin ich jeden Tag vorbeigefahren auf dem Weg zur Arbeit, aber der hat leider geschlossen. Von daher gehe ich meistens gegenüber vom Stadion in die Löwenbäckerei. Mhm.
Müsste ein Löwenbäcker da sein.
Ja, ich glaube, es ist Löwenbäcker. Ne?
Ja. CW19-BS, wie hat es B. Kessel vom heißblütigen Spieler zu einem abgebrühten Geschäftsmann geschafft? Er hat nicht abgebrüht geschrieben, sondern was anderes. Aber
was hat er denn geschrieben?
Abgewichst. Okay. Aber ich wollte es nicht sagen.
Ja, kannst du. Nee, gut, dass du es nicht gemacht hast.
Habe ich ja jetzt auch.
Gut, dass du es nicht gesagt hast. Jetzt.
Ja, heißblütiger, was hat er gesagt?
Vom heißblütigen Spieler.
Heißblütiger Spieler war ich definitiv. Heißblütiger Sportdirektor und anschließend Geschäftsführer war ich tatsächlich auch. Also dieser Prozess, der auch in mir drin stattgefunden hat, hat schon eine gewisse Zeit gebraucht. Mit Sicherheit bin ich jetzt immer noch emotional, aber nicht mehr so wie am Anfang. Und es ist, wie gesagt, auch ein Prozess der Zeit. Du entwickelst dich ja auch weiter. Du gewinnst auch für deine Arbeit Automatismen. Du vertraust den Leuten. Du hast ein gutes Team um dich herum. Wir haben ein gutes Trainerteam. Wir haben eine gute Mannschaft, von der ich total überzeugt bin. Und das lässt mich tief im Inneren ein Stück weit mehr ruhen als vielleicht noch am Anfang. Aber ja, so insgesamt ist das ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen gegangen ist.
Oder gerade so während der Spiele brodelt es ja schon so ein bisschen, ne? Wir kriegen das ja manchmal auch mit.
Ja.
Ist ja nicht so weit weg. Was ja auch gut ist, oder?
Ja, also.
Wenn man emotional involviert
ist. Aber wenn ich das nicht mehr hätte, Tobi, dann mir liegt einfach so viel an diesem Verein, dass wir unsere Ziele erreichen. Und manchmal ist es dann auch mal drüber, aber da oben seht ihr mich ja, aber sonst nicht so viele, Gott sei Dank.
Ja, deshalb, das meine ich ja, wenn man emotional nicht mehr involviert ist, dann funktioniert es ja auch nicht.
Nein, also das ist schon, ich fieber die Spiele da oben mit, ich sitze da neben unserem Videoanalysten, der muss manchmal ganz schön viel von, oder kriegt ganz schön viel ab, der Shelly, aber mittlerweile hat er mich auch kennengelernt. Er hat sogar zu mir gesagt, dass ich ein Stück weit ruhiger geworden bin, auch im Laufe der Saison, aber doch mal, das steckt ja auch so ein bisschen in mir drin und das nochmal. Ich identifiziere mich einfach total hier mit der Aufgabe, mit dem Verein und glaube, diese Spiele, oder war jetzt auch nicht jede Schiedsrichterentscheidung immer so, dass man die einfach so hinnehmen konnte. Mhm. Deswegen.
Welcher Schiri war der, dass du in der Halbzeit runtergestapft bist?
Ja, da habe ich gedacht, den lädt er gerade zum Essen. Den hast du gerade zum Essen
eingeladen. Frank hat vom Platz runtergegangen, geflogen ist. Wer war das, gegen Kiel?
Das war gegen Kiel, ja. Ja, die rote Karte war meiner Meinung nach unberechtigt. Ich war tatsächlich jetzt am Samstag, bevor wir in Bielefeld gespielt haben, habe ich mir Paderborn gegen Nürnberg angeschaut. War der gleiche Schiedsrichter. Meiner Meinung nach wieder eine unberechtigte rote Karte für Nürnberg bekommen. Oder Nürnberg eine unberechtigte rote Karte bekommen. Ja.
Aber diesmal musstest du nicht runtergehen.
Das war mir in dem Fall egal. Ja.
Der letztjährige SBG-Gast, liebe Grüße, Simon fragt, würde Prime Kessel jetzt bei der jetzigen Eintracht starten?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, der Mann ist wirklich
eine sehr gute Frage. Das kommt drauf an, wie der Trainer spielen lassen möchte. Würde ich es mal ganz diplomatisch antworten. Möchte er eher die feine Klinge spielen und versuchen, übers Spielerische zu kommen? Wahrscheinlich nicht. Will er eine Dampframme, die mit allem, was in ihm steckt, versucht, irgendwie durchzukommen und das Ding im Fall noch reinzuflanken? Dann vielleicht, also das ist am Ende eine Trainerentscheidung.
Na, sehr clever, oder?
Eindeutig.
20 Jahre Profifußball.
Wollte ich gerade sagen, 20 Jahre Profifußball kriegst du nicht mehr raus.
Okay, letzte Frage, die nimmt auch nochmal so ein Stück weit vielleicht Rückbezug auf gestern. Warum hat man sich nicht um Robin Knoche bemüht von Heu Frank? Wahrscheinlich heißt er Frank Heu.
Wir haben tatsächlich mit Robin ein, zwei Mal im Austausch gestanden. Mit seinem Berater bin ich auch regelmäßig im Austausch. Als dann die, wie nennt er es immer so schön, Causa Köhler, aufkam, war es schon so, dass ich eh mit seinem Berater, wie gesagt, im Kontakt stand, aber er da auch relativ weit mit Bielefeld war, ohne jetzt zu sagen, dass wir Robin dazugenommen hätten, weil wir haben weder mit ihm im Detail drüber gesprochen, noch mit Nürnberg gesprochen, noch intern im Verein das groß thematisiert, aber hat es auch gestern gut gemacht, muss man sagen. Also habe es noch nicht ganz verstanden, warum er Nürnberg so wenig gespielt hat. Aber finde es trotz seiner 33 Jahre ein super Innenverteidiger. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo es für uns vielleicht, ohne das jetzt zu sagen, wir hätten ihn dazugenommen, interessant hätte werden können, war er schon vom Markt.
Okay, gut. Die Causa Köhler, da sind wir angekommen. Aufwärmen beendet sozusagen. Montag 10 Uhr habt ihr bekannt gegeben mit Zürich zusammen, dass Sven Köhler zu den Grashüpfern wechseln wird. Bist du froh, dass es vorbei ist?
Ja, dass jetzt endlich Klarheit herrscht. Also es hat sich dann auch gezogen. Es war intern eigentlich gar nicht so ein großes Thema, muss ich echt sagen, wie es vielleicht von außen manchmal so rüberkam. Klar, es ging in den Medien viel darum, aber intern hat es eigentlich gerade in den Spielvorbereitungen von Karlsruhe und auch Bielefeld jetzt gar keine große Rolle mehr gespielt. Zumindest was ich beurteilen kann oder die Gespräche, die ich mit den Jungs geführt habe. Aber trotzdem glaube ich, ist jetzt wichtig, dass alle Beteiligten Klarheit haben.
Kannst du denn das ein Stück weit auch nachvollziehen? Beziehungsweise kennst du die Gründe, warum er dann plötzlich doch diesen konkreten Wechselwunsch hinterlegt hat? War das vielleicht auch ein Stück weit so das Echo, was stattgefunden hat in den sozialen Medien?
Nein. Nein. Ich war mit Sven in den anderthalb Jahren, wo er hier war, und er war ja auch ein halbes Jahr unser Kapitän, immer im offenen und ehrlichen Austausch. Und ich wusste, dass es auch nochmal sein Wunsch war, nochmal irgendwann im Ausland zu spielen. Er hatte ja die Station mit Odense, die für ihn jetzt nicht so erfolgreich geendet hat. Dass er nochmal irgendwann den Schritt gehen wollte, das war mir bekannt. Ich hätte es mir natürlich gehofft, dass es im Sommer 26 oder Sommer 27 dann der Fall gewesen wäre. Deswegen war der Zeitpunkt für mich auch schon überraschend und hat mich auch ein Stück weit enttäuscht. Also das habe ich ihm auch klar so gesagt, aber als dann er mich am Montag um 21 Uhr angerufen hat, da war ich gerade auf dem Rückweg vom DFL-Neujahrsempfang in Frankfurt. Da musste ich natürlich schon mal schlucken und erst recht musste ich dann schlucken, als ich um 23 Uhr im Bett gelegen habe und dann zwei Stunden später die Nachricht von Florian Plettenberg gelesen habe, der natürlich immer gut informiert war, aber da es im Verein nur Wolfram Benz, der neben mir im Auto gesessen hat und ich wussten, konnte es nicht von uns kommen. Daher wurde es wahrscheinlich von wem auch immer gestreut, möchte jetzt auch keinen irgendwie vor einen Karren werfen oder irgendwas. Also ist heutzutage, ihr macht ja im Prinzip auch nichts anderes. Ihr versucht irgendwo eure Informationen herzuholen und versucht die dann nach draußen zu geben. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell und ist vollkommen legitim auch. Aber es hat natürlich schon ein kleines Beben auch bei uns ausgelöst dann. Und bei Sven war es schon so, dass er es von Anfang an gesagt hat, dass er es gerne machen würde, dass er sich das sehr, sehr gut vorstellen kann. Und dann haben wir aber bewusst dann den Dienstag, Mittwoch mit ihm auch nochmal gesprochen, haben gesagt, überleg dir das nochmal, du bist unser Kapitän. Und deswegen sehe ich es auch ein bisschen anders, als ihr das in eurem letzten Podcast wiedergegeben habt, dass wir uns irgendwie die Schotten dicht gemacht haben oder uns irgendwie verbarrikadiert haben und da hätte mal einer rauskommen müssen aus seinem Haus. Und das sehe ich gar nicht so, weil Sven, wie gesagt, diesen Wunsch hinterlegt hat bei uns, auch schon Anfang der Woche. Wir uns aber nicht mit Grasshoppers Zürich einig waren, noch nicht annähernd, und deswegen auch gesagt haben, Külli, wenn das so weiterläuft, dann bleibst du. Und wir dann am Donnerstag auch nochmal gesprochen haben und gesagt haben, dass du unter diesen Rahmenbedingungen nicht wechseln kannst, hat er auch gesagt, du, ich bleibe auch hier, gar kein Problem, aber ich würde es lieber machen. So, und dann, wir aber gesagt haben, pass auf, morgen ist die Pressekonferenz, wir brauchen jetzt von dir eine Entscheidung, entweder du committest dich hier als Kapitän dieses halbe Jahr weiterhin voranzugehen und im Sommer sprechen wir nochmal neu, oder du musst eben den anderen Weg gehen. Und am Donnerstagabend kam dann der Anruf, wo er dann Heiner und mich angerufen hat und seine klare Entscheidung mitgeteilt hat. Und das mussten wir irgendwo respektieren, hat mich menschlich, wie gesagt, ein Stück weit enttäuscht. Aber ist nun mal so, bringt jetzt auch nichts, irgendwie zurückzugucken. Aber deswegen konnte ich mich auch nicht Montag, Dienstag oder Mittwoch hinstellen und sagen, ja, Sven Köhler bleibt auf jeden Fall. Weil ich wusste, ich glaube, tief in seinem Herzen hätte er es gerne gemacht. Und einen Spieler hier zu halten, der nicht mit, ich will ihm nichts unterstellen, dass er jetzt nicht mit 100% hier dabei gewesen wäre, der hätte sich auch trotzdem hier in den Dienst der Mannschaft als Kapitän gestellt. Aber ich wollte wirklich dann auch nur Jungs haben, die diese 100%ige Energie mitbringen.
So, das heißt, jemanden so zu zwingen, dann zu sagen, pass auf, du stehst bei uns unter Vertrag, das bringt dann nur in bestimmten Fällen wahrscheinlich was?
Mit Sicherheit wäre es eine Alternative gewesen. Gab auch viele, die innerhalb des Vereins gesagt haben, jetzt müssen wir mal ein Exempel statuieren, der bleibt hier, ne, harte Hand, wir sind hier kein Selbstbedienungsladen und so weiter. Das ist auch alles richtig. Aber ich habe trotzdem versucht, die Emotionen mal wegzuschieben und rational eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass auch innerhalb der Mannschaft mit den Jungs gesprochen, mit dem Trainerteam gesprochen. Und ich glaube, dass wir dann auch mit Andi Hoti schon mal einen Vorgriff gemacht haben, weil wir wussten, dass es eventuell dann zum Transfer kommen wird. Und ich bin auch der Meinung, dass für die Rückrunde gesehen, wenn so eine Persönlichkeit auch raus aus der Kabine ist, also Köhler war immer für die Jungs da. Das ist so. Und trotzdem glaube ich, dass ein Weggang von ihm auch Energie freisetzen kann bei dem einen oder anderen Spieler, dass so eine Führungshierarchie sich neu entwickeln kann. Ich finde, dass ein Frankie mehr aus sich rauskommt, dass ein Ehle mehr aus sich rauskommt, dass ein Robin Heuser noch mehr Verantwortung übernehmen muss und auch macht und dass sich dann sowas auch zum Positiven drehen kann. Und wie gesagt, am Ende gab es mehr Verlierer als Gewinner. Also man hätte das auch anders lösen können. Aber nochmal, ich blicke da jetzt nach vorne und ich wünsche ihm wirklich von Herzen alles Gute in der Schweiz.
Kannst du das so ein Stück weit trennen für dich? Du sagst auch von Herzen alles Gute, das nehmen wir dir auch, glaube ich, total ab, weil wir ja auch Sven kennengelernt haben und auch wissen, dass das von Grund auf ein gerader Typ ist, dass man da aber trotzdem so ein bisschen trennen kann. Menschlich, ja, dir alles Gute, aber sportlich war das insbesondere der Zeitpunkt jetzt wirklich ein Schlag in die Fresse.
Ja, zu 100%. Also ich mag Köhli und das hat Heiner auch auf der PK richtigerweise gesagt. Er war einfach ehrlich zu uns, dass er es gerne machen würde. Und trotzdem hat es mich irgendwo enttäuscht, weil ich schon gehofft habe, dass er nochmal einen Switch in seinem Mindset hat, wirklich zu der Aufgabe, die Mannschaft als Kapitän auch zum Klassenerhalt zu führen. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, die zwischen Montag und Mittwoch der Fall war. Am Ende hat er sich anders entschieden, deswegen steckt schon eine gewisse Enttäuschung in mir drin. Und hätte man auch schlussendlich anders lösen können, auch mit seinen Beratern zusammen, dass man. Ich meine, bei Chris Conte war es so, hat jetzt nichts mit Köhli zu tun, aber da habe ich am 27.12. war ich bei meinen Schwiegereltern in Heidenheim, auch ein Zufall, und dann hat Holger Sannwald angerufen. Vielleicht wusste er auch, dass ich da bin. Aber dann bin ich kurz in die Voith Arena gefahren. Dann hat man sich mal über Chris Conte ausgetauscht und das Ding ging bis 10. Januar nicht an die Öffentlichkeit. Und so sollte ein Transfer meiner Meinung nach ablaufen. Und nicht, dass ein Spieler einen Verantwortlichen um 21 Uhr kontaktiert und sagt, ich habe ein Angebot. Und um 23 Uhr ist es in den sozialen Medien vertreten. Das fand ich ein bisschen unglücklich und hätte man im Nachhinein besser lösen müssen.
Glaubst du, dass dieses ganze Geplänkel, das in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, euch auch Geld gekostet hat am Ende, weil ihr in einer nicht so guten Verhandlungsposition wart?
Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht, um ehrlich zu sein, weil Grasshoppers da von Anfang an und das, bevor das dann auch losging mit dem, ich sag mal, Shitstorm, schon ein erstes Angebot abgegeben hat, wo sie gesagt haben, das ist realistischerweise das, was sie bezahlen können. Natürlich haben sie am Ende nochmal was draufgelegt, aber jetzt auch nicht vier Etagen höher. Von daher glaube ich nicht. Nee.
Du sprichst jetzt von einer vernünftigen Lösung in eurer Pressemitteilung. Keine sehr gute Lösung, eine vernünftige. War das Maximum, was dann drin war in so einer Konstellation?
Ja, glaube ich schon. Also habe auch mit Alan Sutter von GC vertrauensvolle Gespräche geführt. Und am Ende habe ich einfach versucht, die bestmögliche Lösung für die Eintracht zu finden. So, natürlich ist das immer ein Paket, was aus einer fixen Ablöse besteht, was aus Bonuszahlungen besteht, was am Ende auch aus eingespartem Gehalt, Berater, Lohnnebenkosten etc. So, und ich glaube, dass wir da für die Eintracht eine vernünftige Lösung gefunden haben. Wenngleich ich glaube, dass Sven schon mehr wert ist.
Du hast es gerade schon ein Stück weit angedeutet, also so richtig vorher kommt er dann erst rein, weil es irgendwie nach draußen sickert, ja. Also dass man sich mal nach Spielern erkundigt mal nachhorcht und so, das ist ja ganz normal in dem Bereich, oder? Also ich habe mit Torben Hoffmann jetzt neulich auch nochmal drüber gesprochen, der meinte, auch als Spieler ist es ja so, du kannst dir das nicht aussuchen, wann so ein Angebot kommt. Hat man deshalb da vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für?
Du kannst es dir überhaupt nicht aussuchen. Und wir haben im Winter so viele Angebote für Spieler bekommen oder mal nachfragen, wie sieht es bei dem aus, auch für den Sommer schon. Das bleibt nicht aus, wenn du den Weg gehst mit jungen Spielern, die sich entwickeln, die... Lass mich jetzt treten.
Hoppala, kleines Foul. Stempelt.
Jetzt bin ich raus. Nein, es bleibt nicht aus. Also von daher ist das ganz normal, dass man vertrauensvoll mit den Beratern spricht, dass man vertrauensvoll mit Vereinen, das machen wir auch. Wir erkundigen uns auch nach Spielern bei Vereinen, bei Beratern etc. Womit ich immer ein Problem habe, ist, wenn du Dinge nach außen forcierst, um irgendwie was erzwingen zu wollen. Weil ich glaube, dann gibt es am Ende sollte es immer eine Win-Win-Win-Situation sein für einen abgebenden, für einen aufnehmenden Verein und für einen Spieler. Und in dem Fall waren zumindest wir die Verlierer. Oder nicht der Verlierer, aber wir sind jetzt
nicht
auch nicht
der Gewinner.
Nicht der glückliche Gewinner, ja.
Aber das ein Stück weit ist ja auch ein Kompliment für euch, oder? Dass jetzt so viele Anfragen kommen oder sich so viele Vereine erkundigen nach euren Leuten.
Ja, das ist aber auch normal, wenn du junge Spieler hast, die sich entwickeln, die Spielzeit bekommen, die gut spielen, die auch mal Fehler machen. Aber das ist der Weg, den ich schon oft, glaube ich, auch beschrieben habe, den ich oder wir in dem Fall mit der Eintracht gehen wollen. Und das ist, glaube ich, dann die logische Folge daraus.
Hattest du das selbst als Spieler mal, dass du ein unerwartetes Angebot bekommen hast während der Saison und dann irgendwie, was vielleicht auch noch nicht zustande kam, obwohl du gerne wolltest?
Mein einziger Winterwechsel war der zur Eintracht. Und der kam unerwartet, ja, im Januar 19. Da bin ich auch sehr froh drum, dass ich das gemacht habe.
Jetzt hat Horst Held erzählt, dass Union Berlin Marcus Rashford angeboten worden ist, oder? Kann das sein? War das ja, Marcus Rashford? Ich glaube. Hattet ihr auch ein völlig wirres Angebot von irgendwem, wo ihr dachtet, was ist das denn jetzt? Warum wird uns jetzt hier XY angeboten?
Nee.
Irgendwas, was du aus dem Nähkästchen da noch uns hier präsentieren könntest?
Nichts, wo jetzt alle wow schreien. Also, nee, leider nicht.
Okay. Jetzt gibt es auch noch ein bisschen Verwirrung. Causa Köhler würde ich abhaken wollen. Können wir nach vorne schauen. Du hast auch gesagt, andere springen da in die Bresche.
Ja, alles Gute von uns auch nochmal. Ja.
Und lieben Gruß. Johan Gomez, hol uns da doch mal ab. Was kannst du da dazu sagen?
Ja, Johan ist einer von denen, wo ich eben gesagt habe, wo es eine Anfrage gab, wo jetzt aber auch im Januar, Gott sei Dank, wenig drüber berichtet wurde. So, wir sind mit dem Jungen im Austausch, wir sind mit dem Berater im Austausch. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, wir sind hier kein Selbstbedienungsladen. Und ich sehe Johan als wichtigen Part in der Mannschaft. Ich weiß, dass er auch hier und da kritisch gesehen wird, weil er einfach die Hütte nicht trifft. Mhm. Tut mir auch unfassbar leid für ihn, weil ich sehe, wie der Junge tagtäglich arbeitet im Training. Gestern einen Assist gemacht, schöne Flanke auf Sidi. Mhm. Und der Junge ist topfit, der ist variabel einsetzbar. Und den würden wir einfach Stand jetzt ungern abgeben. So, das ist der Punkt. Die Transferperiode in der MLS hat bis 26. März auf. Aber Stand jetzt wollen wir nicht abgeben. Aber der Fußball ist dynamisch. So ein Transfermarkt, gut, jetzt ist er in Deutschland zu. Jetzt ist er in der Schweiz auch bald zu. In der MLS ist er, wie gesagt, offen. Zu 100% was ausschließen kannst du nie. Aber Stand jetzt behalten wir ihn.
Habt ihr ja im Winter auch schon vorgebaut, dass die Position Johan Gomez, der ja auch sehr flexibel ist, einfach auch mit mehreren Spielern ausgefüllt
wird? Ja, ich sehe in unserer Systematik Joe auf der 10 oder auf der rechten Schiene. So, Heiner hat ihn ein bisschen umfunktioniert, weil er gesagt hat, er möchte wirklich Spieler auf dieser Schienenposition haben, die rauf und runter laufen. Memo seine Qualitäten eher mitballert, daher spielt Memo eher im Zentrum aktuell, was er auch gut macht. Ja. Und Joe eher die rechte Schiene. Kann aber auch die 10 spielen. Wie gesagt, auf der 10 haben wir jetzt noch Grant und Jovan dazu gewonnen. Ken kann die Position auch spielen. So, rechte Schiene haben wir Aaron geholt. Da muss man natürlich auch mal die nächsten Spiele abwarten. Ich möchte jetzt nicht in einem Bewertungsprozess ein Spiel bei Arminia Bielefeld von Aaron Opoku nehmen, ob er das spielen kann oder nicht. Deswegen sitzen wir, das klingt jetzt blöd, aber am längeren Hebel. Aber nochmal, das sind total vertrauensvolle Gespräche mit Joe. Und er hat auch nie gesagt, du, ey, ich will hier weg. Also der identifiziert sich zu 100% mit Eintracht Braunschweig. Mhm. Aber wenn du als Amerikaner, wo eine Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer stattfindet, ein Angebot hast von einem Verein, wo der Trainer die letzten Jahre auch noch Trainer der amerikanischen Nationalmannschaft ist, dass du dich damit beschäftigst, ist doch ganz normal. Aber der Junge ist mit vollem Herzen hier dabei.
Wird man als Manager nicht irgendwann auch mal wahnsinnig, dass überall die Transferperioden unterschiedlich enden? Solltest du nicht auch mal so einen Cut auch angeben, dass du irgendwann mal weißt, okay, das ist jetzt wirklich die nächsten 5 Monate mein Kader?
Ja, also finde ich schon, muss ich echt sagen, ich kann es verstehen, dass das MLS-Fenster länger aufhat, weil es auch, ja.
Die spielen im anderen Rhythmus
auch. Die spielen im anderen Rhythmus, genau. Aber dass jetzt hier in Polen oder Bulgarien oder Schweiz, Österreich es länger aufhat, sollte man zumindest mal überdenken.
Mhm. Wir werden uns mal direkt an die FIFA und an die UEFA wenden.
Ja, die gucken eh zu.
Gianni, grüß dich.
Oder? Die gucken eh zu. Ja, das,
Gianni ist überall hier.
Schaut immer vorbei.
Lino Tempelmann ist so ein bisschen eine Variable geworden. Wie sieht es bei ihm aus? Kannst du uns da so ein bisschen abholen? Rechnest du noch mit ihm, dass er in dieser Saison noch mal spielt?
Bin mit Lino im wöchentlichen Austausch. Aktuell ist er noch in München, weil er auch für sich gesagt hat, dieses Rumgeeiere hilft mir nicht, hilft der Mannschaft nicht und hilft keinem. Deswegen ist er bei seinem behandelnden Physio in München, auch bei seiner Family in gewohntem Umfeld. Und er arbeitet hart dran, aber er muss am Ende schmerzfrei sein. Und er hat auch gesagt, dass er erst wieder nach Braunschweig zurückkommt, wenn er bei 100% ist. Das heißt nicht jetzt hier noch 4 Wochen Aufbau und dann gucken wir mal, ob es geht oder ob es nicht geht, sondern er soll sich so weit da unten vorbereiten, dass er wieder mit 100% hier hochkommt. Ob das nächste Woche der Fall ist, ob es in 3 Wochen, ob es oder in 5 Wochen oder vielleicht auch erst im Sommer. Das weiß ich nicht. Das müssen wir wirklich da tagtäglich abwarten, wie das Knie einfach auf die steigende Belastung auch reagiert. Die Woche war jetzt positiv, aber die Hoffnung ist schon da, dass er in diesem Jahr noch zurückkehrt. Und der Wunsch ist, glaube ich, bei allen sehr, sehr groß.
In diesem Jahr oder in dieser Saison?
In dieser Saison, Entschuldigung.
Das Jahr ist noch lang.
Ah, ja, ich dachte, das hat er jetzt clever formuliert.
Ich denke bewusst. Immer nur in ein Jahr ist für mich eine Saison. Ja.
Jetzt sagen nicht wenige, das ist der beste Eintracht-Kader, den es seit Jahren gab. Ich glaube, Tobi würde das mit unterschreiben. Ja. Lars sitzt da hinten so ein bisschen in der Ecke und nickt.
Der twittert auch, die ganze Zeit.
Oder macht irgendwas anderes am Handy. Und ich würde es auch unterschreiben. Würdest du es auch unterschreiben?
Ist zumindest der variabelste Kader jetzt, der ausgewogenste Kader. Ob es der beste Kader am Ende war, wird man sehen, welchen Tabellenplatz wir belegt haben. Mhm. Weil am Ende nützt dir nichts zu sagen, du hast den besten Kader, wenn du absteigst, ja, da war er nicht gut genug. So, wenn du am Ende Zwölfter wirst, dann sage ich, ja, habt ihr recht gehabt. Deswegen diese Bewertung stand jetzt, wir sind zufrieden mit dem Kader. Ich habe auch absolut Vertrauen in die Jungs. Klar, wir haben nicht mehr diesen Typ Ermin oder Jannis oder, aber wir sind auch bewusst diesen Weg gegangen. Wir haben Bock drauf auf diesen Weg. Und am Ende, wie gesagt, bin ich davon überzeugt, dass wir mit diesem Kader am Ende unsere Ziele erreichen werden.
Habt ihr deshalb im Winter jetzt vielleicht auch ein Stück weit mehr gemacht, als man vielleicht vorher gedacht hatte?
Ja,
oder war das einfach wieder so dieses Domino-Stein-Prinzip, dass so
du
ein
bist wieder bei Domina, ne?
Entschuldigung, ich habe eigentlich frei. Dass so ein Polti weggeht und ihr dann sagt, jetzt ist die Stelle frei, jetzt können wir auch den Umbau vorantreiben, oder war das von vornherein geplant, dass ihr gerade im Sturm nochmal schneller werdet,
ja,
nochmal variabler werdet, nochmal jüngere Beine dazu holt?
Dass wir im Sturm was machen wollen, ja, habe ich auch immer betont. Ja. Dass
Frage
wir,
ist so viel, ne?
Ja, genau. Dass wir da natürlich zu abhängig waren von Ehrenjahren, die Hinrunde.
Ja.
Haben wir auch gesehen. Das hat aber auch jeder Blinde gesehen.
Wir nicht, ne?
Wir waren die einzigen, die nicht verstanden haben, dass sie abhängig waren.
Nein, aber ich habe ja auch auf der Mitgliederversammlung gesagt, dass wir keine 5 Transfers machen, sondern 2 bis 3. Am Ende ist es anders gekommen, aber wir wussten auch vorher nicht, klappt eine Leihe von Sanu zum Beispiel, ja oder nein, dass da ein Angebot für Polti von Partizan kommt, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, aber gönne ich ihm von Herzen. Dass Chris Conte nach Heidenheim geht, wussten wir nicht bis nach Weihnachten. Und so hat sich das entwickelt, dass Robert Ramsack am letzten Tag kommt und von sich aus sagt, ich sehe mehr Perspektive in Sandhausen. Ja, mussten wir dann auch akzeptieren und reagieren. Deswegen war das so ein Prozess. Aber von vornherein war es eigentlich angedacht, 3 Leute dazu zu holen.
Aber wie schnell seid ihr denn dann handlungsfähig? Also Ramsack kommt am letzten Tag vormittags zu dir und sagt, komm, ich will weg. Und
ja, aber
2 Stunden später steht schon der umgedrehte Bildschirm an der Hamburger Straße.
Das war unglücklich.
Und da steht er
zu mir, wir schlafen ja jetzt Risiko. Nicht. Ne? Also wir schlafen ja nicht bis zum Deadline-Day. Wir haben immer, Heiner hat das auch in der PK gesagt, eine Schattenliste. So mit Jungs, wo wir auch im ständigen Austausch sind, mit dem Spieler und mit dem Berater. Und wo wir dann einfach auch schnellstmöglich reagieren können. So, und das haben wir dann in dem Fall Ken auch gemacht. Das war klar, dass wenn Robert geht, wollen wir auch nochmal einen talentierten Jungen holen. So mit Kaufoptionen, wo wir auch die Hand drauf haben. Da konnten wir dann auch aufgrund dessen, dass wir einfach auch viel vorausschauend arbeiten, auch in der Scouting-Abteilung, können wir dann relativ schnell auch auf sowas reagieren.
Habt ihr euch in den Bereichen auch weiterentwickelt?
Definitiv.
Das wirkt zumindest so, weil vieles auch in den Jahren, wir gucken uns das ja auch jetzt schon ein bisschen länger an, nicht ganz so vorgeplant wirkte und so schnell handlungsfähig wirkte.
Nein, definitiv. Also die Jungs machen da wirklich einen guten Job. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Gerade Philipp und Dennis, die viel Vorarbeit leisten, die mittlerweile auch sehr, sehr viel mit Daten arbeiten, die natürlich ihr Netzwerk auch immer weiter ausbauen. Und wir nutzen, wie ich es eben gesagt habe, auch sehr, sehr viele Daten, auch erheben auch unsere eigenen Daten, unsere eigenen Metriken, wo wir uns dann auch, wie gesagt, Daten einkaufen und aber auch dann für uns, für das jeweilige Positionsprofil, so wie wir die Position gestalten wollen, dann eigene Äste bauen können an Daten setzen und dann ein Score rauskommt, wie der Spieler zu unserer Spielweise und zur Eintracht passt.
Der GSN-Index.
Nee, der GSN-Index nicht. Wobei die Daten, die Philipp da, oder den Score, den Philipp da ausspuckt, die da am besten sind, die sind leider meistens nicht bezahlbar.
Also muss ja noch so eine finanzielle...
Ein finanzieller Ast muss auch noch rein, aber den arbeiten wir noch ein. Aber nein, wie gesagt, die Jungs arbeiten wirklich gut, machen viel Vorarbeit. Aber am Ende kommen sie auf den Menschen drauf an, auf die Gespräche, weil ich muss auch das Gefühl haben, dass der Spieler Bock auf die Aufgabe hat und Bock auf die Eintracht hat.
Aber du musst ja dann gerade an so einem Deadline-Day auch einfach unheimlich gut vorbereitet sein, oder? Ich meine, da habt ihr vier Leute nochmal
geholt. Aber
da bleibt ja dann auch nicht mehr viel Zeit, um noch irgendwie groß zu verhandeln und das Gehalt zu feilschen und so. Das muss ja dann alles ruckzuck gehen, oder?
Aber das war ja schon vor dem Deadline-Day. Also jetzt nicht so, dass wir auf die Idee kamen, jetzt holen wir noch die vier und jetzt fragen wir mal an, wie es da aussieht.
Sondern, nee, das ist klar, das meine ich ja damit. Also ihr müsst das ja im Grunde so gut vorbereiten, sonst seid ihr ja dann
anders
nicht. Ihr könnt ja dann nicht noch mit jedem zwei Tage ums
Nein, Gehalt und so ein Transfer ist ja auch nicht in einer halben Stunde abgewickelt. Also mit den ganzen Verträgen, dann muss das noch im TMS-System hochladen und so weiter. Das dauert auch seine 2-3 Stunden, bis so ein Transfer über die Bühne geht. Und Medizincheck, also ne, die Spieler müssen auch noch anreisen. Also wenn das nicht von langer Hand vorbereitet gewesen wäre, wäre das in der Kürze auch gar nicht darstellbar gewesen.
Jovan Mijatovic.
Erstmal, dass du den Namen richtig sagst.
Petrak Mijatovic.
Jovanovic.
Jovanovic, ja. Ja genau. Jetzt bin ich wieder vollkommen durcheinander.
Ja, der
Stürmer Itch, der um den feilschtet ihr ja sehr lange. Also es hat gedauert, bis dieser Transfer wirklich dann final war. Kannst du uns da mal so ein bisschen erzählen, im Hintergrund vielleicht, was da so komplex war in diesem ganzen Konstrukt?
Alles.
War das der komplizierteste Transfer deiner Karriere bisher?
Ja.
Wann ging das los? Und
auch schon im letzten Jahr, also im Dezember. Beziehungsweise den ersten Kontakt mit ihm gab es letztes Jahr im Dezember. Dann ist er aber nach Leuven gegangen. Mhm. Dann haben wir seinen Weg verfolgt.
Da war dann nicht auch Leverkusen irgendwie auch noch mit
interessiert? Das war dann, als er zu City Group gewechselt
ist. Ach so, das war das Jahr davor.
Genau. Okay. Mhm. Dann ist er nach Leuven gewechselt, haben seinen Weg verfolgt. Philipp ist des Öfteren mal nach Belgien gefahren. Unter anderem, eine lustige Anekdote, ich weiß, wir haben keine Zeit mehr, aber
Wir haben massig Zeit.
Wir spielen gegen Schalke, das letzte Spiel im Dezember. Es steht 0-0 nach 30 Minuten und Philipp steht auf und ich so, was machst du denn jetzt? Ja, ich fahre nach Leuven, mir den Jovan angucken. Ich so, ja gut, dann gute Fahrt. Am Ende hat er keine Minute gespielt und er hat ihn beim Warm-up ein bisschen beobachtet. aber nein.
Und er hat einen schönen 2-1-Sieg verpasst,
ja.
Der Philipp.
Aber ich glaube, Philipp fährt auch wegen der Pommes ganz gerne ab.
Ja, das glaube ich auch. deswegen haben wir Jovan das Jahr über verfolgt, haben ihn auch live gesehen. Haben uns Eindrücke gesammelt, auch haben oft mit ihm gesprochen, auch persönlich, auch Heiner, der hatte brutal Bock auf die Aufgabe. Aber es war natürlich so, ich kann ordentlich Englisch sprechen, aber am Ende in Englisch zu verhandeln, ist dann auch nochmal was anderes. Mhm. Wenn du dann mit der City Group, wo auch 17 Leute da sitzen, dann hast du noch einen Loan Manager, der erstmal unsere Spielweise 3 Tage studieren muss, ob er sagt, das passt für den Jungen oder passt nicht. So, und dann ging es in die Verhandlungen, dann hast du auf der einen Seite die City Group, hast aber auch auf der anderen Seite New York FC verbunden mit der MLS, mit Zeitverschiebung. Das heißt, das hat dann teilweise um 2 Uhr nachts stattgefunden. Es war schon herausfordernd, aber bin sehr froh, dass wir den Jungen hier haben.
Besteht denn jetzt auch irgendwie die Gefahr, dass, also du hast gerade die City Football Group angesprochen, das ist ein riesen Dampfer, dass die jetzt auch ein bisschen zu sehr gucken, wie viel der denn hier spielt und ob ihr den richtig einsetzt oder gibt es da irgendwie so Abmachungen bzw. Vorgaben auch von denen?
Vorgaben überhaupt keine. Also es ist am Ende in diesen halben oder anderthalb Jahren ist es, ich sehe es mal als unseren Spieler an. Mhm. Klar ist, dass sie ein Auge drauf haben. Sie werden auch demnächst mal nach Braunschweig reisen, sich hier auch alles anschauen, also der Lohnmanager. Und natürlich sind wir im engen Austausch mit ihnen. Aber am Ende profitieren wir ja auch davon, weil sie unfassbar viele Daten haben auch aus seiner Zeit in der City Group, die wir dann auch verwenden können, gerade am Anfang in dem Prozess, wie wir ihn auch steuern und so weiter. Deswegen ist das ja jetzt kein Überwachen, sondern ist eher, am Ende wollen wir doch alle das Gleiche, dass wir den Jungen auf die PS, die er definitiv hat, auf die Straße bekommen. Also von daher sehe ich das eher positiv, den Austausch.
Wie gut spricht Heiner Back aus Serbisch? Der spricht ja ungefähr 47 Sprachen. Kann er sich mit ihm auf Serbisch unterhalten?
Ich glaube ja. Also ein paar Brocken kann er. Als Jovan das erste Mal kam, hat er unten in der Kabine mit ihm irgendein serbisches Lied gesungen. Und dann bin ich aber auch rausgegangen, weil das war zu viel für mich.
War das? Nee, egal. Ja. Es gab ja mal, gab es nicht um Manuel Neuer mal eine Kontroverse, weil der auch irgendein serbisches Lied gesungen hat? Ja. Egal. Das ist egal. Jetzt habe ich aber auch so ein bisschen meinen Faden verloren für die nächste Frage.
Wie sieht's denn, dann mache ich einfach mal weiter. Marc Mampassi, der war mehr als einen Monat bei euch im Probetraining. Eigentlich hat alles damit gerechnet, dass der jetzt kommt. Der muss ja auch schon mit der Truppe super eingespielt gewesen sein. Woran ist das am Ende gescheitert?
Am Finanziellen.
Nur am Finanziellen? Das heißt, ihr konntet euch mit Lok Moskau nicht einigen?
Ja. Aber am Ende war es eine Abwägungssache. Deswegen hatten wir auch noch dann uns nach einer Alternative umgeschaut mit Andy Hoti. Und Marc ist ein total feiner Junge, der jetzt hier wirklich diesen Januar total gut in die Gruppe integriert hat. Am Ende war es aber so, dass es uns auch ein Stück weit zu heiß war, da irgendwie Geld nach Russland zu geben. Darf man auch nicht. So. Und am Ende hätte der Junge dann einfach auf viel Geld verzichten müssen. So, weil er kriegt ja auch noch eine Ausgleichszahlung, weil wir nicht sein Gehalt, was er bei Lok Moskau verdient, 1:1 übernehmen können und auch wollen. Deswegen war es am Ende auch so, dass wir auch gesagt haben, Marc, das ist das, was wir dir anbieten können. Sehe es als Chance. Und er hat aber auch nicht direkt Hurra geschrien. So, und am Ende brauchst du auch so ein bisschen ein Commitment vom Spieler, dass er sagt, ey, das ist hier eine geile Chance für mich. Deutschland, zweite Liga. Ich verzichte vielleicht mal auf den einen oder anderen Euro mehr, um mich auch wieder zu präsentieren. Weil nochmal, die Plattform zweite Bundesliga ist total geil. Und das hat mir auch ein bisschen bei dem Spieler gefehlt, weswegen wir dann auch nach einer Alternative Umschau gehalten haben.
Gut. Du hast Heiner Backhaus auch schon angesprochen. Stand in der Hinrunde auch schon einmal schwer in der Kritik. In einer Phase aktuell, finde ich, wirkt er sehr dicht dran an der Mannschaft und sehr fest in seiner Position. Wie nimmst du ihn denn wahr und findest du, er hat sich in bestimmten Bereichen auch schon weiterentwickelt seit Sommer?
Definitiv. Also es ist doch normal, es ist sein erstes Jahr in der zweiten Liga. Es war für ihn was komplett Neues, das hat er auch immer gesagt, überhaupt auch mal so einen Staff zu führen. Also bei Aachen hat er einen Torwarttrainer auf 538 Euro Basis gehabt und ich weiß nicht, noch einen weiteren oder zwei weitere Co-Trainer und das war's. Ist doch normal, dass er sich auch weiterentwickelt hat, auch was Führung angeht, innerhalb des Staffs, was Führung einer Zweitligamannschaft angeht. Eine zweite Liga war, wie gesagt, komplettes Neuland für ihn. Er hat jetzt gegen jeden Gegner mal gespielt, weiß jetzt, was Woche für Woche auf ihn zukommt. Und deswegen geht es nicht nur auch in meiner Position drum, die bestmöglichen Spieler zu finden und die dann auch zu entwickeln, sondern auch gemeinsam auch versuchen, Heiner weiterzuentwickeln, so dass er irgendwann mal auch ein richtig, richtig guter Trainer, der vielleicht auch nochmal den nächsten Step gehen kann. Aber ich nehme ihn als sehr reflektiert wahr, sehr ehrlich. Mit ihm kann ich total auch mich mal streiten. Also ist auch emotional. Ich bin auch emotional, wie wir am Anfang gesagt haben. Deswegen aber immer auf einer total reflektierten oder auch lösungsorientierten Basis. Und es macht total Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube auch, dass er der richtige Trainer am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist.
Was erwartest du von deiner Mannschaft in den letzten, wie viel haben wir jetzt noch, 13 Spiele? 13 Spiele sind es nur noch. Ne?
Ja, am Ende, dass wir die Klasse halten. Dass wir die Klasse halten, ist das große Ziel. Wir haben 7 Neuzugänge, die wir schnellstmöglich integrieren müssen. Deswegen fahren wir jetzt auch von Dienstag bis Donnerstag nochmal ins Trainingslager.
Ach, guck mal.
Ja, nochmal 3 Tage. Das ist
eine exklusive Nachricht hier mitgebracht. Wohin geht's?
Ich glaube, das in die Klosterpforte.
Ja, schön.
Jetzt kommen wir doch nochmal auf Jens Hertel. Da waren wir damals noch mit dem Jenser da mit.
Ja, ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir nochmal uns auch menschlich die Neuen besser kennenlernen, dass wir an unseren Abläufen feilen, dass wir besser mit Ball spielen müssen, dass wir Standardsituationen nochmal durchgehen. Aber auch, das war mir gestern, am Anfang kam ja die Frage, oder Bielefeld wurde relativ schnell abmoderiert, aber wir sind auch 5 Kilometer weniger gelaufen als Arminia Bielefeld. Und das ist das, wir reden immer von den Basics, wir reden immer von Intensität und das muss die Basis sein. Immer wenn wir mehr laufen als der Gegner, haben wir große Chancen, die Spiele zu gewinnen. Und das war mir gestern ein Stück weit zu wenig. Und da müssen wir auch wieder hinkommen. Das heißt, wir haben viele Themen, wo wir auch noch Verbesserungspotenzial haben. Und wenn uns das schnellstmöglich gelingt mit der Integration der Neuen, dann werden wir unsere Ziele erreichen.
Müssen die Neuen zum Einstand eigentlich hier auch ein Lied singen? Oder
ich glaube, ja, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so nah bei der Mannschaft dran. Aber ich glaube, die müssen immer noch singen, ja.
Musstest du früher auch ab und an mal singen? Hattest du so ein Lied, das dir immer locker weggeflattert ist?
Irgendwas Schlagermäßiges habe ich gesungen, aber das ist schon zu lange her.
Könntest du jetzt noch mal?
Nee, lass mal, das will keiner hören. Dann schalten sie alle jetzt schon ab.
Ja, hast du noch was?
Alles gut. Für den Jenser habe ich noch untergebracht jetzt mit der Klosterfahrt.
Das war dir nochmal wichtig.
Ich bin jetzt zufrieden. Ja, das ist, sonst hätte ich jetzt das Zittern angefangen. Aber
Ich glaube, Erzgebirge 0-0 in dem ersten Spiel nach Jens. Ne?
Ja.
Daniel Scherning macht's gut in Wiesbaden.
Super.
Spiel nochmal oben mit.
Super. Freut mich total für ihn. Ist auch ein super Trainer.
Wer jetzt von beiden?
Daniel.
Okay. Ich glaube, wir hören jetzt einfach auf.
Ja, wir werden auf jeden Fall irgendwann mal hier Post von einem Anwalt bekommen.
Ja. Gut, kann sich ja Benny kann ja erzählen, wie es ist.
Ja, ja stimmt.
Sowas bekommen.
Komm, mach Feierabend.
Vielleicht jetzt. Holen wir uns hier Rechtshilfe, bevor wir hier nicht doch noch zu justiziabel werden.
Ja.
Benny, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Für den Sommer buchen wir dich wieder. Kannst du schon mal einen Termin ankreuzen, Anfang September oder so. Wir sehen uns sowieso. Ey, nee, schnapp, wir müssen ja schnell tippen. Darmstadt, aber ganz schnell. Sonst werden die Leute wieder wuselig.
2-2.
Du.
Wir gewinnen.
Ein bisschen konkreter musste werden.
1-0.
Ich bin mit 1-1 dabei. Nehmen wir mit. Lieben Dank fürs Zuschauen. Benny, herzlichen Dank. Tschüss, macht's gut.